Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von PADAPHY, dem Paderborner Physik-Podcast. Heute die erste Folge, in der wir uns intensiv mit einem einzelnen Thema beschäftigen. Heute sitzt bei mir Professor Jan Sperling. Er ist Professor für theoretische Quantensysteme hier in Paderborn. Ursprünglich kommt Jan aus Rostock, hat da studiert, promoviert und auch habilitiert und so ganz nebenbei auch noch ein Diplom in Mathe gemacht. 2016 ist er dann an die renommierte Universität in Oxford gegangen und seit 2018 ist er hier in Paderborn, seit 2021 sogar als Professor. Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns ein bisschen was erzählst.
Danke, dass ich kommen durfte.
Gerne. Wir wollen dann zum Einstieg direkt mal ein bisschen was zum Mitdenken machen, sodass ihr auch die ganze Zeit was im Hinterkopf habt und vielleicht auch schon mal eine Idee habt, was für Fragen wir heute beantworten. Dazu hat Jan uns drei interessante Fragen mitgebracht, über die wir dann später auch ein bisschen was hören werden.
Ja, danke. Also ich habe mir mal drei Sachen überlegt, über die wir vielleicht mal sprechen können, über die ihr schon mal nachdenken könnt. Und das erste ist die Frage vielleicht, wenn wir einen Quantenprozessor hat, macht der eigentlich meinen Gaming-PC schneller? Die zweite Frage, die ich mir überlegt habe, wie ist das eigentlich mit der spukhaften Fernwirkung? Wie spukhaft ist die Verschränkung wirklich? Die dritte Frage hört sich vielleicht ein bisschen widersprüchlich an. Die ist aber, wie hört sich Quantenlicht an?
Vor allem auf Frage 3 bin ich da gespannt. Da kann ich mir noch gar nichts vorstellen, trotz Physikstudiums. Gut, aber zum Einstieg jetzt habe ich erstmal eine vielleicht etwas schwierige Frage an dich, Jan. Was ist Physik denn für dich?
Ja, das ist wirklich schwer. Also Physik ist für mich ganz viel über Neugierde, ganz viel über die Welt zu erfahren, ganz viel über das Universum in Großem und Kleinen zu lernen. Das ist für mich so ein bisschen, was die Physik ausmacht. Und das ist für mich, dass es auch spannend macht, dass wir große Sachen, kleine Sachen und alles auch dazwischen versuchen zu verstehen.
Das kann ich sehr gut unterschreiben. Da ergänzen wir uns ja ganz gut. Jan beschäftigt sich mit Quantensystemen, also mit den kleinsten Teilchen. Mein Hintergrund ist in der Astrophysik mit den ganz großen Sachen. Und auch dazwischen wird eben alles von der Physik irgendwie abgedeckt. Das ist unglaublich faszinierend. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen darüber reden, womit du dich so beschäftigst. Und wir kommen zu unserer ersten größeren Rubrik, der Forschungsfrage. Gut, wir haben ja gerade schon gehört, du beschäftigst dich mit theoretischen Quantensystemen. Was ist das denn? Was muss man sich da vorstellen?
Ja, theoretische Quantensysteme, also offensichtlich, wir machen Theorie. Das ist natürlich der erste Teil, den wir dort machen. Und Quantensysteme, das kann ziemlich alles sein, solange es quantisiert ist. Das können Teilchen sein, bei uns sind es ganz häufig Lichtfelder, also quantisierte Strahlungsfelder, was wir uns betrachten. Aber auch ganz wichtig, Wechselwirkungen zwischen Materie und Licht, die wir uns angucken und damit interessante Quantenphänomene zu erzeugen. Und diese dann auch später zu charakterisieren.
Kannst du noch mal ganz kurz definieren, was quantisiert denn heißt?
Quantisiert ist im Prinzip ein Mechanismus, den wir ganz gerne benutzen, um etwas, das wir von der klassischen Physik kennen, in ein Quantenbild zu übertragen.
Okay, und wofür braucht man das am Ende?
Genau, wofür brauchen wir das am Ende? Ich habe das ja schon mit den Teaser-Fragen so ein klein bisschen angedeutet. Wir versuchen natürlich, irgendwie auch einen technologischen Fortschritt zu machen. Zum Beispiel wollen wir Quantencomputer bauen oder erfinden oder deren Theorie beschreiben in unserem Fall. Und dazu brauchen wir Quanteneffekte, damit diese Quantencomputer auch was machen können, was klassische Computer nicht machen können, die offensichtlich keine Quanteneffekte haben. Eine zweite Sache, die sehr wichtig ist für die Zukunft, das ist in der Sensorik. Das zielt auch auf die Frage ab, wie kann man Quantenlicht hören. Wir wollen einfach Sensoren haben, die besser funktionieren als klassische Detektoren. Ihr habt es vielleicht gehört von den Gravitationswellenmessungen, dass man dort auf ganz, ganz kleinen Skalen messen muss, um diese minuskulen Störungen der Raumzeit zu messen. Und hier können zum Beispiel Quantenlicht Vorteile bringen, das Eigenschaften hat, zum Beispiel Rauschunterdrückung, die mit klassischem Licht nicht möglich sind.
Normal benutzt man da ja ein Interferometer,
genau,
zur Messung mit klassischem Licht. Das kennt ihr vielleicht aus der Schule schon. Und da sind halt kleinste Störungen schon sehr problematisch. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Spannend, dass man dann auch mit der Physik des Allerkleinsten wieder die Messungen für Bereiche aus der Astrophysik, aus der Kosmologie teils verbessern kann.
Ja, und das stimmt auch andersrum. Also viele der Entwicklungen, die bei uns in der Messung des Lichtes vorkommen, die kommen tatsächlich auch aus der Astronomie, wenn es um solche Korrelations-Interferenzeffekte geht von verschiedenen Lichtquellen oder von einer Lichtquelle, wie sie Korrelation, also Verbindung zwischen Teilen eines Ganzen aufbaut. Das wird mit Detektoren gemessen, die ursprünglich aus der Astronomie kommen, zum Teil.
Immer ein guter Transfer. Nun, wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Was macht ihr in eurer Gruppe so und wie arbeitet ihr da? In der theoretischen Physik ist das ja häufig ein bisschen schwer vorstellbar, was man da so ganz genau macht.
Genau. Das ist vielleicht ein klein bisschen abstrakt. Bei uns ist das Schöne, wir machen ganz viel noch mit Stift und Zettel. Also wie ihr das vielleicht aus der Schule oder aus Vorlesungen kennt oder aus anderen Sachen, bei uns wird tatsächlich noch viel gerechnet, wirklich per Stift und Zettel werden Quanteneffekte untersucht. Und da geht es dann typischerweise so um die Frage, wir haben jetzt ein gewisses System wieder. Können wir das System klassisch beschreiben oder können wir es quantenmechanisch nur beschreiben? Und was man da machen kann, man kann sich dann mit cleveren Methoden, kann man sich dann gewisse Kriterien herleiten, mit denen man dann entscheiden kann, ist das Muster, das ich gerade gemessen habe, kommt das aus klassischen Überlegungen heraus, kann ich es damit erklären? Oder ist dieses Muster nicht erklärbar mit klassischen Überlegungen alleine? Wir brauchen wirklich ein Quantummodell, um das zu erklären, was wir messen. Und da ist auch gleich die Verbindung zu dem Experiment. Also wir versuchen auch ganz eng mit den Experimentatorinnen zusammenzuarbeiten und dort halt die Daten, die wir bekommen, genau nach dieser Art und Weise zu untersuchen. Also wir gucken uns die Messdaten an, gucken, ob diese Messdaten kompatibel sind mit einem klassischen Modell. Hoffentlich nicht, weil dann sehen wir einen schönen Quanteneffekt, den wir dann beschreiben können und charakterisieren können und sagen können, was ist in diesem System quantenmechanisch und geht über unser Verständnis der klassischen Physik hinaus.
Das ist interessant. Wir haben, falls ihr die Folge vom letzten Mal, die erste Folge schon mal gehört habt, da hatten wir uns ja auch mit Professor Schmidt unterhalten über theoretische Physik. Bei ihm ist deutlich mehr Arbeit dann am Computer, da wird viel simuliert, während es bei dir wirklich ganz retro, sag ich mal, mit Zettel und Stift ist. Man sieht also, dass es da unglaublich unterschiedliche Herangehensweisen auch gibt.
Ja, hier in Paderborn haben wir wirklich eine Vielfalt von Angeboten, wie man sich austoben kann, wie man seine speziellen Fähigkeiten umsetzen kann. Also wir haben ganz viele Experimentatorinnen, Experimentatoren, viele Leute, die in der Numerik rechnen, also die wirklich große Systeme manipulieren, was man natürlich simulieren, was man natürlich nicht mehr mit Stift und Zettel machen kann. Oder Leute wie wir, die gewisse Kriterien herleiten, die gewissen Methodiken herleiten, was noch Stift- und Zettelphysik ist.
Gemeinsam habt ihr dann ja alle, dass ihr häufig sehr eng mit dem Experiment zusammenarbeitet. Also das zieht sich hier in Paderborn auch durch alle Gruppen, dass nicht irgendwie eine theoretische Gruppe nur in der Theorie vor sich hin forscht, sondern das ist immer eine enge Kooperation.
Ja, und was darüber hinaus noch sehr spannend ist, wir arbeiten halt nicht nur innerhalb der Physik, sondern wir arbeiten auch mit anderen angrenzenden Arbeitsfeldern. Zum Beispiel gibt es einen großen Überlapp natürlich mit der Informatik, die natürlich auch an Quantencomputern interessiert sind und an den Fragen, was können diese Quantencomputer besser machen als unsere klassischen Computer, die wir alle auf unserem Schreibtisch stehen haben. Mit der Mathematik gibt es enge Zusammenarbeiten, dann natürlich viele Fragestellungen in der Theorie, aber auch im Experiment eng mit mathematischen Problemen verbunden sind. Und auch mit den Ingenieurswissenschaften. Wenn wir natürlich einen Computer bauen wollen, einen Quantencomputer, brauchen wir natürlich auch ein gewisses Know-how. Und dort sind die Ingenieurinnen und Ingenieure natürlich die, die am besten wissen, wie wir etwas hochskalieren, wie wir etwas produzieren können.
Klar, das ist nichts, was eine Gruppe allein irgendwie entwickeln kann. Wenn du jetzt an dein Thema denkst, was ist das, wo du sagst, ja, das ist das richtig Geile daran, darum widme ich dem mein Leben, man muss es ja quasi so sagen.
Genau, genau. Also was mich fasziniert, ist wirklich diese Vielfalt von Quanteneffekten. Es gibt nicht nur einen Quanteneffekt, es gibt ganz viele Quanteneffekte. Wir können vielleicht mal auf diese eine Forschungsfrage oder die eine Mitdenkfrage zurückgehen. Das war die Frage, wie spukhaft ist Verschränkung wirklich? Und dort haben wir ein schönes Beispiel, wo wir sehen, wie vielfältig die Welt der Quantenphysik eigentlich ist. Verschränkung ist ein Effekt zwischen zwei Teilchen oder zwei Feldern oder irgendwelchen Quantenobjekten, der klassisch nicht mehr lokal beschreibbar ist. Das heißt, wir brauchen die gemeinsame Beschreibung des Systems. Es reicht nicht, die Einzelsysteme zu betrachten. Nun, für zwei Systeme ist dieser Effekt überhaupt nicht spukhaft. Der ist eigentlich ziemlich gut verstanden heute in der Wissenschaft. Wir wissen ganz genau, was passiert, wenn in der Informationstechnik, sagen wir häufig, Alice als Sender, Bob als Empfänger, wenn diese Quantenkorrelationen haben, wenn diese verschränkt sind. Das ist ziemlich gut verstanden. Wenn wir nun aber solche Ideen wie ein Quanteninternet haben wollen, dann haben wir natürlich ganz, ganz große Systeme mit viel Knoten. Und wenn wir uns mal vorstellen, wir haben schon ein System, was nicht nur ein einzelnes Quantenbit ist oder zwei Quantenbits, die miteinander verschränkt sind, sondern wir haben ein Quantenbyte, also 8 Quantenbits, dann haben wir schon über 4000 verschiedene Arten, in denen diese Teilsysteme miteinander korreliert sein können. Und das ist halt das wirklich Spannende, diese Vielfältigkeit der Quanteneffekte, diese Vielfältigkeit, die uns die Quantenphysik bietet, um interessante Physik zu machen, die man ohne die Quantenphysik nicht machen könnte.
Und was glaubst du, wie es da weitergeht? Meinst du, wir haben dann in 5 oder 10 Jahren den ultimativen Quantum-Gaming-PC, den sich jeder in sein Arbeitszimmer stellen kann?
Genau, genau. Ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren so weit sein werden, dass wir einen Quantencomputer bei uns im Büro oder auf dem Schreibtisch oder zu Hause stehen haben werden. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Was allerdings der Fall ist, dass große Unternehmen schon daran arbeiten, Quantencomputer zu bauen, die in großen Unternehmen halt funktionieren. Denkt mal vielleicht daran, wie es früher diese ersten Computer, die ganze Scheunen gefüllt haben. So in dieser Art und Weise kann man sich das vorstellen, wie unsere ersten Quantencomputer derzeit schon aussehen. Nicht ganz so groß wie eine Scheune, aber auch nicht so klein wie der Computer zu Hause. Und ich glaube, das wird erstmal das sein, wie wir mit Quantencomputer agieren, als in der Cloud sozusagen. Und dann ist es heute auch noch so, dass viele von diesen Quantencomputern keine sogenannten universellen Quantencomputer sind, sondern spezifische Aufgaben erfüllen. Das heißt, gewisse Probleme nur betrachten, aber nicht allgemeine Probleme betrachten. Und da kommt es dann genau auf unsere Fragestellung drauf an, was wollen wir uns genau angucken? Und je nachdem, ob das Problem besser mit Quantencomputern lösbar ist, kann ich mir gut auch vorstellen, dass wir dort für solche speziellen Probleme unseren Quantencomputer nutzen können. Denkt mal vielleicht an euren Grafikprozessor, den ihr in eurem Gaming-PC habt. Der hat natürlich auch ganz spezielle Aufgaben, die der CPU nicht mehr übernimmt. Und genauso kann man sich das vielleicht mit einem Quanten-Coprozessor dann auch vorstellen. Wenn wir dann über einen größeren Zeitraum reden, denke ich schon, dass es hoffentlich mal so sein wird, dass wir Quantencomputer haben. Und mein großes Ziel ist da eigentlich, ich habe es ja schon erwähnt, Quanteneffekte können ganz tolle Sachen machen. Und eins der fantastischen Effekte, den ich auch in der Vorlesung sehr gerne bringe, ist die Quantenteleportation. Das heißt, dass man einen Quantenzustand von einem Punkt zu einem anderen Punkt bringt. Das heißt, wie wir das aus Star Trek kennen, dass Captain Kirk lässt sich einfach eine andere Position bringen. Quantenmechanisch funktioniert das ein bisschen anders. Es ist also nicht wirklich Captain Kirk, den wir dort beamen, sondern es ist der Quantenzustand, der Captain Kirk beschreibt. Aber mich würde das schon mal reizen, so einen Quantenteleporter reinzusteigen und zu gucken, wie ich auf der anderen Seite rauskomme.
Ich glaube, ich würde es erstmal ausführlich testen lassen. Also wenn euch das interessiert, es gibt da im Internet auch ein paar Abschätzungen, wie viele Daten man da für einen Menschen übertragen kann. Ich habe die Werte jetzt leider nicht im Kopf.
Das ist für die Idee der klassischen Teleportation. Bei der Quantenteleportation, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man das nicht wirklich mal durchgerechnet hat, ist die Tatsache, wir wissen gar nicht, was wir teleportieren. In der Quantenteleportation ist, dass wir zu keinem Zeitpunkt eigentlich wissen, was wir machen. Trotzdem entsteht am Ende eine perfekte Kopie und das Ursprüngliche verschwindet, das ist ganz wichtig, von dem, was wir übertragen wollen. Das erklärt auch, warum diese Quantenphysik so interessant ist, weil es dort so ungeachtet solche Effekte gibt, die man wirklich klassisch nicht mehr einfach verstehen kann. Also sowas wie Datenmengen brauchen wir uns da nicht wirklich überlegen, weil wir gar nicht wissen, was wir überhaupt übertragen. Das Einzige, was wir dort brauchen, ist natürlich eine große Anzahl von diesen verschränkten Quantensystemen, weil die Grundlage sind, damit wir diese Teleportation machen können.
Das klingt auf jeden Fall nach einer abenteuerlichen Reisemethode, wenn man zwischendurch überhaupt nicht weiß, was da passiert. Aber vielleicht erleben wir es ja noch. Gut, eine Frage vom Mitdenken fehlt uns aber noch. Was ist denn jetzt mit dem Quantenlicht? Wie klingt das denn?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen eine paradoxe Frage. Hier muss man sich vielleicht erstmal vorstellen, aus der Schule kennt man ja die Geigerzähler, mit der wir radioaktive Strahlung messen können. Und von denen wissen wir, wenn dort halt so ein radioaktives Teilchen gemessen wird, die machen so einen Klick. Für Licht haben wir etwas ganz Ähnliches. Das sind sogenannte Einzelphotonendetektoren. Und deren Signale, ganz ähnlich zu solchen Geigerzählern, die heißen auch Klicks. Also wenn wir dort Licht messen, kriegen wir einen Klick. Nun wollen wir nicht nur einzelne Photonen messen, sondern wir wollen ganz viele Photonen zusammen messen. Und die Ideen, die Physikerinnen und Physiker dort entwickelt haben, ist ganz einfach, dass wir ganz viele von diesen Detektoren zusammenschalten. Und damit können wir verschiedene Klickmuster von diesen Detektoren gemeinsam erhalten, je nachdem wie das Licht drauf fällt. Und was wir in der Gruppe zum Beispiel entwickelt haben, ist Methodiken, um zu entscheiden, ob diese Klickmuster vom klassischen oder Quantenlicht kommen. Und das heißt, an diesen Mustern können wir dann über diese Klicks sozusagen hören, wann wir Quantenlicht haben und wann wir klassisches Licht haben.
Schafft man das dann wirklich rein akustisch, das zu unterscheiden?
Was wir natürlich kriegen von den Experimentatorinnen und Experimentatoren, sind Datensätze, wo reine Zahlen drin stehen. Es wäre aber bestimmt mal ganz interessant, das in hörbare Signale zu übersetzen.
Vielleicht ein Projekt für die Zukunft.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Thema Reisen zurückkommen. Nicht mit Quantenteleportation, sondern ein bisschen mehr klassisch. Dann wollen wir mal ein bisschen näher auf deinen Werdegang eingehen. Das ist ja gerade in der Wissenschaft schon mal sehr interessant. Daher kommen wir jetzt so zu unserem nächsten Blog, mal ein bisschen weg von der aktuellen Forschung, sondern eher zu dem, was hinter dir liegt. Und zwar zur Rubrik Alle Wege führen nach Paderborn. Wir haben da ja schon ein bisschen was am Anfang gehört. Die Stationen waren ja im Wesentlichen Rostock, Oxford und jetzt Paderborn. Was hast du denn an den Stationen so gemacht?
Ja, also in Rostock, wie du schon eingangs erwähnt hast, dort habe ich im Prinzip studiert, habe meine komplette Ausbildung gemacht, inklusive den höheren Ausbildung, Promotion und dann die Habilitation. Und dort habe ich natürlich alles, meine ganzen Grundlagen gelernt. Das Witzige ist, dass ich in der Arbeitsgruppe dort von Professor Vogel war und dass der Sperling, also ich, von dem Vogel gelernt hat. Das war für mich so ein bisschen Schicksal, warum ich auch in die Quantenoptik, Quanteninformation gegangen bin. Bei der Namenskombination ist es ganz wichtig, dass man da bleibt. Dann bin ich nach Oxford gegangen und dort ist das Interessante, dort war ich eigentlich in der experimentellen Gruppe zum ersten Mal. Und für mich das Reizvolle war halt wirklich ganz eng mit Experimentatorinnen und Experimentatoren zusammenzuarbeiten und ganz konkret Experimente mit meiner Theorie zu unterstützen, aber auch andersrum theoretische Vorschläge für Experimente zu machen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, dort diese konkrete Zusammenarbeit zu machen. Und dann hier nach Paderborn kommt, Paderborn für mich von der Ostseeküste ist so ein bisschen was wie der Bernstein unter den Edelsteinen. Das heißt, so ein bisschen unterschätzt. Hier wird eigentlich ziemlich coole Physik gemacht und ziemlich weltführende Forschung gemacht. Und das unterschätzt man eigentlich ganz schön. Und gerade hier mit der Christine Silberhorn, die hier auch eine Professorin ist für experimentelle Quantenphysik, habe ich vorher schon zusammengearbeitet. Und das ist halt eine der weltführenden Adressen, wo man halt quantenphysikalische Forschung machen kann. Und da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich da ein bisschen mit meiner Theorie mithelfen darf.
Also ihr seht, es muss kein wissenschaftlicher Abstieg sein, wenn man von Oxford nach Paderborn geht. Auch Paderborn ist ganz weit führend, wenn auch vielleicht nicht ganz so bekannt.
Genau.
Und wenn du jetzt zurückdenkst an deine Zeit, wo hast du dir so am meisten persönlich mitgenommen, so auf menschlicher oder fachlicher Sicht?
Ah, menschlich kann man ganz viel mitnehmen. Das Tolle an der Physik ist, dass es eine sehr internationale Wissenschaft ist. Also ziemlich früh arbeitet man mit internationalen Projektpartnerinnen und Projektpartnern zusammen und halt verschiedenste Leute aus der ganzen Welt kommen zusammen, um an modernen Problemen zusammen zu forschen und zusammen auch ehrlich gesagt ein bisschen auszugeeken. Wir freuen uns alle gemeinsam, gewisse Probleme zu untersuchen und die Natur um uns herum ein bisschen besser zu verstehen. Und diese Zusammenarbeit mit ganz vielen Leuten, mit ganz vielen Hintergründen, ganz vielen verschiedenen Geschichten, das ist so ein bisschen, was mich auch überrascht hat, wie interessant das eigentlich ist.
Ja, das ist was, das stellt man bei so großen Projekten in der Wissenschaft ja immer fest. Da sind internationale Kooperationen. Da arbeiten Staaten schlussendlich an, oder Leute aus Staaten an Projekten zusammen, wo die Staaten eigentlich nicht viel voneinander wissen wollen. Aber also auf der wissenschaftlichen und menschlichen Ebene funktioniert das dann ganz wunderbar. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Schön, dann wissen wir jetzt, was du jetzt machst. Wir wissen, wo du herkommst. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, was trinkst du lieber? Kaffee oder Tee?
Ja, das ist ziemlich einfach zu beantworten. Kaffee. Und vorzugsweise tatsächlich auch schlechten Kaffee, denn der hält mich wach. Was ich andererseits zum Runterkommen, ein schöner Tee ist auch was Schönes. Dort allerdings ohne Milch.
Nicht wie in Großbritannien.
Nein, daran konnte ich mich nie gewöhnen.
Gut, und jetzt bist du ja nicht mehr in Großbritannien, sondern hier in Paderborn. Wo gefällt es dir hier am besten? Hast du einen Lieblingsort außer der Uni?
Ja, einer meiner Lieblingsorte ist tatsächlich mein Balkon zu Hause. Wenn ich dort mit meiner Frau in Ruhe, wie gesagt, einen Kaffee trinken kann und wir uns die grüne Landschaft so ein bisschen anschauen können, das ist für mich Entspannung pur.
Ja, Natur hat man ja viel drumherum hier. Und wenn du gerade keine Physik machst, was machst du dann am liebsten?
Ja, ich bin Herzblutforscher. Und tatsächlich in meiner Freizeit rechne ich auch unglaublich gerne. Es muss nicht immer was mit meinem speziellen Forschungsthema zu tun haben, aber für mich ist Rechnen auch eine gewisse Art abzuschalten und mich meinen Gedanken zu widmen. Und das ist das, was ich eigentlich am liebsten mit meiner Freizeit mache, einfach vor mich hinzurechnen.
Das klingt jetzt ein bisschen nerdy.
Es ist ein bisschen nerdy, aber es ist die Wahrheit.
Ja, ist ja auch eine schöne Sache, wenn man Spaß dran hat. Gut, und dann zum Schluss der Rubrik. Du warst ja auch mal klein. Was wolltest du denn da werden?
Ja, ich glaube, da wird die Antwort genauso nerdy werden. Also seit der Grundschule wollte ich eigentlich Forscher werden und ich bin total froh, dass das irgendwie auch geklappt hat.
Das ging mir tatsächlich damals auch so. Ich weiß doch, ich wollte früher Professor werden, um eine Zeitmaschine zu bauen.
Ganz so ambitioniert war ich nicht.
Ja, ich hatte eine aus Lego und da war halt so ein kleiner Professor bei und das wollte ich werden. Ja schön, da haben wir jetzt ja ein schönen, spannenden, interessanten Einblick so in deine Welt bekommen. Und damit kommen wir auch zum Ende von unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte viel Spaß bei dem Gespräch und bedanke mich ganz herzlich für den schönen Einblick. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch in einer späteren Folge irgendwann nochmal wieder.
Ja, besten Dank. Dankeschön.
Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns natürlich gerne bei Spotify abonnieren. Oder ihr findet uns direkt auf der Homepage des Departments Physik hier in Paderborn. Weiterhin könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen, die ihr schon immer einer Physikerin oder einem Physiker stellen wolltet. An passender Stelle werden wir die Fragen dann in unseren Podcast einbauen. Ansonsten sehen wir uns in einem Monat wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Genießt die letzten Monate des Sommers und bis dann. Ciao.